Ist das gut oder kann das weg?
Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
In dieser Folge auf dem Prüfstand die Abenteuer des Robin Hood.
Oder kann ich auch nicht grün sein?
Die Frage werden wir uns heute stellen.
Die Antwort ist nein.
Ja.
Aber zunächst mal die Statistiken.
Ja, das ist ein bisschen schwierig dieses Mal. Das Spiel kommt 2021 Mitte März raus. Es ist von Michael Menzel. Den kennen viele von den Legenden von Andor. Und ansonsten ist Michael Menzel auch ein Illustrator, der sehr viel gemalt hat, illustriert hat.
Im Brettspielbereich.
Im Brettspielbereich. Das Ganze kommt beim Kosmos Verlag raus. Da das Spiel noch gar nicht draußen ist, gibt es bei BGG weder einen Rank noch eine Schwierigkeitsstufe. Wir haben mal versucht, also es ist deutlich unter der Schwierigkeit von Legenden von Andor und wir würden sagen über der Schwierigkeit von einem Zombie Kids Evolution.
Also es ist ein relativ unkomplexes Spiel.
Ja.
Was eher selten ist in diesem Bereich der Spiele. Ne? Die sind meistens deutlich komplexer.
Ja. Man kann es von 2 bis 4 Spielern spielen. Es wird aber auch eine Möglichkeit geben, es solo zu spielen. Die kennen wir noch nicht, aber die wird kommen. Und zwar gibt es die ab dem 15.03., also sobald das Spiel rauskommt, kann man sich einen Solo-Modus runterladen. Und wie genau, reden wir nachher drüber.
Allerdings müssen wir festhalten, wir haben das Spiel jetzt einmal komplett durchgespielt. Man kann es danach nochmal durchspielen. Und wir konnten es nicht, also in dieser Variante konnte man es nicht solo durchspielen. Man braucht mindestens 2 Leute zum Spielen.
Ja, das stimmt. Pro Kapitel braucht ihr ungefähr 45 bis 60 Minuten. Und auf der Schachtel steht ab 10 Jahren. Wir haben das jetzt nicht ausprobiert, aber ich würde sagen, in der Familie kann man das auch ruhig schon ab 8 Jahren spielen und vielleicht sogar jünger.
Ja.
Das müsste man jetzt ausprobieren.
Das mal gucken, ein voll kooperatives Spiel ist.
Ja,
kann
also
man das auch. Ich denke schon teilweise ab 6 mitspielen auf dem Schoß.
Also wenn ich mir überlege, dass ich Herr der Träume mit dem 6-Jährigen gespielt habe, würde ich das auch mit dem 6-Jährigen spielen. Auf Schoß spielen?
Wollte es gerade sagen, aber ja, ist vielleicht ein Aufschoßspiel.
Genau. Das Spiel wird, weil danach jetzt auch immer mal gefragt wurde, 49,99 € kosten im UVP. Keine Ahnung, was es dann später im Endeffekt wirklich kosten wird. Dann, es gibt Leute, die das schon getrackt haben. All Times Played bei BGG 38.
Okay.
Davon sind 9 von uns. Diesen Monat natürlich auch 38. Da einige Blogger, Rezensenten, Kritiker das Spiel halt diese Woche bekommen haben, um es für euch spielen zu können und einfach schon mal reinzuschauen.
Genau, im Rahmen dieses Kosmos Bistro
Events. Blogger Bistro Event. Bei BGG als Besitz eingetragen haben 26 Leute. Wir wissen, dass es wenigstens 40 haben müssen. Die bei dem Event dabei waren. Aber es haben schon fast 800 Leute auf der Wishlist. Also die Leute freuen sich auf das Spiel.
Das ist eine Kombination von dem Thema und
dem Autor ist
und ja vielleicht auch.
Und auch Kosmos, denke ich. Also dass viele Leute sagen, neues Menzel-Spiel bei Kosmos, schaue ich mir an. Es wird Versionen geben in Deutsch, Englisch und Polnisch bisher. Es sind weitere Bonuslegenden und so weiter geplant. Viele
Abenteuer. Wir sind ja bei Abenteuer. Das sind nicht die Legenden, es sind die Abenteuer.
Ja, das stimmt. Das von mir zu den Statistiken, aber der Björn hat euch noch ein bisschen was zur Geschichte des Robin Hoods heraus.
Ich habe was rausgesucht, weil ich meine, Robin Hood ist ja so eine allgemeine Sage. Und genauer gesagt geht das auf das 12. Jahrhundert zurück, wo man sich die, wo die Legende verortet ist von einem wahrscheinlich fiktiven Menschen namens Robin Hood. Und im 15. Jahrhundert hat man angefangen, dann auch so Mindegesang und Gedichte drüber zu schreiben und Texte. Die älteste noch überlieferte Erzählung ist Robin Hood and the Monk. Also der Mönch.
Mhm.
In der Universität von Cambridge gibt es dieses Schriftstück auch aus dem 15. Jahrhundert. In der ursprünglichen Robin Hood Legende tauchen Figuren Robin, Little John, Much, der Müllerssohn und Will Scarlet auf. Ein bisschen später, also schon im späten 15. Jahrhundert, gibt es schon Maid Marian und Bruder Tuck. Und jetzt will ich euch kurz erzählen, wie das in die Popkultur integriert wurde, denn die wichtigsten Vertreter von Robin Hood Umsetzungen sind wohl der Disney-Film Robin Hood mit Tieren von 1973. Den haben tatsächlich viele aus dieser Generation, ich bin da leicht zu jung für, aber ich habe mich mit Menschen aus dieser Generation unterhalten. Das ist einer der Lieblingsfilme von Menschen, die 1973 jung waren. Und es war wohl ein sehr beeindruckender Film. Mich hatte er so ein bisschen gelangweilt, aber man sollte ihn, Disney war damals schon sehr gut in Animieren und Story und so weiter, hat die Geschichte von Robin Hood für diese Generation auf jeden Fall verfügbar gemacht. Dann zu erwähnen ist, 1976 kam Robin und Marian mit Sean Connery als ein alter Robin Hood und Audrey Hepburn als seine Maid Marian raus, wo das ganze Mythos dekonstruiert wurde schon. Und auch König Richard nicht mehr als der Held und König. Und das wurde ab da nicht mehr so glorifiziert. Viel wichtiger noch als auch die Verfilmung von 1991 mit Kevin Costner ist aber denn die 1984er Serie Robin of Sherwood mit Michael Pratt als Robin of Locksley in der Hauptrolle und später ab der Hälfte der Serie Robin von Huntington, Spoiler, Robin of Locksley stirbt nämlich, gespielt von Jason Connery, der dann den Robin Hood quasi als Titel übernimmt. Das Spannende an dieser Interpretation ist halt, dass es eine Figur, eine muslimische Figur namens Nasir gibt, die allerdings von einem Engländer, von einem weißen Engländer gespielt wurde, als Araber, der mit Robin Hood quasi gesetzloser ist und kämpft. Was in der 1991er Verfilmung mit Kevin Costner und übrigens Sean Connery als Richard Löwenherz aufgenommen wurde. Diese schwarze Rolle wurde schwarz von Nasir und wurde den Asim umbenannt, weil man festgestellt hat, dass es da vielleicht Copyright-Rechte geben könnte, weil der ja im Ursprünglichen gar nicht aufgetaucht ist und das eine Erfindung der 1984er Serie ist. Und wir haben Morgan Freeman als Asim, dem Sarazen, der Robin Hood hilft. Ja, auch interessant ist, dass es in der 1984er Version, in dieser, man kann die sich nur noch so halb angucken, die ist etwas langsam für unsere heutigen Verhältnisse, aber es gab schon eine Nebenfigur namens Hearn the Hunter, Hearn der Jäger, der das Ganze zu einem so Ethno-Robin Hood macht. Das war damals auch die Ethno-Welle. Wir haben Spiritualität, Geister und so. Und die mussten tatsächlich auch gegen Dämonen kämpfen und gegen Hexerei und schwarze Magie. Und Robin hat ein Zauberschwert bekommen. Also da kam schon die Fantasy rein, die ja nochmal, wieder zurück auf den 1991er Film, aufgegriffen wurde. Da kam ja eine Hexerin vor, die auch dunkle Magie gemacht hat, die dann von dem Sarazen Azim besiegt wurde. Was so dem seine Nebenaufgabe war. Ja, und all das erzähle ich euch nur, weil das so unser Verständnis von Robin Hood ist und unser Mythos, der so allgemein in der heutigen Popkultur umhergeistert. Die Serie von den 2000er Jahren ist jetzt nicht so innovativ, deswegen habe ich die jetzt ausgelassen.
Aber ja, weshalb das Thema Robin Hood eigentlich wir alle irgendwie kennen.
Genau.
Mehr oder weniger. Also die einen sind mehr in dem Thema drin, aber Robin Hood eigentlich hat jeder schon mal gehört, man kann sich darunter was vorstellen. Man kann sich auch grob vorstellen, was so die Geschichte ist, weil man hat sie teilweise schon mehrfach gesehen.
Das stimmt. Ja. Ja. Und mit diesen Hintergrundinformationen ausgestattet,
ja.
Worum geht's denn in dem Robin Hood?
Also,
was erwartet uns?
Also, wir sind vier Helden.
Du bist vier Helden?
Nein, also wir spielen vier Helden, bis zu vier Helden.
Ja.
Robin Hood muss immer mitspielen.
Der ist grün,
das heißt, wir müssen immer grün spielen. Dann ist als Zweiter am Anfang immer Little John dabei. Aber ansonsten können wir uns die anderen Charaktere frei wählen. Wir haben dann noch Maid Marian und Will Scarlet.
Und Little John muss es dann auch nur im
einzelnen
Szenario sein. Jeder Spieler übernimmt dann quasi eine Figur. Und interessant ist auch, außer auf dem Cover findet man kein Bild von den Figuren. Nirgendwo. Also wir können uns unseren Robin Hood auch selber vorstellen. Ne? Das ist ganz, ich meine, wir reden hier von Michael Menzel, der malt ja eigentlich und könnte auch Robin Hood malen, aber außer auf dem Cover, wobei das noch nicht mal sicher ist, ob das vielleicht auch gar nicht Robin Hood ist, sondern nur irgendein Merryman, haben wir nirgendwo Abbildung, weder von Maid Marian, weder von Little John oder Will Scarlet und so weiter. Das ist, finde ich, beeindruckend, weil man kann sich so seine eigene Geschichte, seine eigene Vision von Robin Hood machen.
Okay. Dazu haben wir einen Spielplan und diesmal haben wir keinen Spielplan, wie wir ihn normalerweise gewöhnt sind, dass man den ausklappt, sondern wir haben Puzzleteile. Wir haben große Teile, die wir zusammenpuzzeln, 8 Stück, zu einem Plan. Der ist auch ein bisschen größer als der Legende von Andor-Plan. Und das Besondere an diesem Plan ist, wir haben da wie in so Adventskalendern, haben wir da Teile drin, die wir rausmachen können, die wir umdrehen können und mit denen man agieren kann.
Vorderseite, Rückseite und raus.
Genau. Und wir haben keine Wege direkt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da ist einfach die Landschaft drauf.
Also ein Bild.
Ein Bild. Und dann haben wir bestimmte Bewegungsregeln, wie wir uns bewegen können. Und das kommt aus dem Tabletop-Bereich so ein bisschen. Mhm. Wir haben nämlich Lauffiguren. Wir haben 2 normale Bewegungsfiguren, die eine bestimmte Länge haben. Und wir haben eine Figur, die ein bisschen rennt, die läuft, also die schneller läuft.
Die ist ein bisschen länger.
Die ist ein bisschen länger. Und ich kann einfach meine Figuren aneinander stellen, meine Lauffiguren, und bekomme dementsprechend vielleicht einen Bonus, wenn ich nicht so schnell laufe, wenn ich ein bisschen ausruhe, habe ich später einen Bonus, wenn ich das mache. Und stelle einfach meine Figur, wir haben 2 Holzfiguren von uns dabei.
Entstehend.
Und stelle die dann einfach vorne dran und habe dadurch meine Bewegung.
Das ist ein bisschen so wie das X-Wing-System oder diese Fantasy Flight-Tabletop-Geschichten, wo man auch so Schablonen aneinander legt oder Wings of Glory, da kommt das ja ursprünglich auch her. Ja, genau so. Und wir haben halt insgesamt jede Figur...
3?
3 laufende, eine ganz langlaufende und 2 nicht so langlaufende. Oder halt, man kann auch theoretisch nur diese Start-Ziel-Figuren, die man ja...
aneinander stellen, wenn man nur einen kurzen Weg laufen möchte. Und es ist so, dass ihr dann natürlich nicht über Häuser drüber laufen könnt oder über Bäume oder Gebirge oder so, sondern ihr müsst außen rumlaufen.
Genau, und das ist ein bisschen perspektivisch gezeichnet. Deswegen, man darf auch nicht über die Spitze, wo man denkt, ja, ich könnte ja hinter dem Haus stehen, darf man auch nicht. Ja. Also das ist ein bisschen regelungstechnisch, aber ansonsten, ja... Was auf den ersten Blick, auf den allerersten Blick nicht so auffällt, da sind auch so ein paar Gebiete, die sind im Schatten von dem Wald und ein paar Gebiete, die sind eher hell. Das hat dann tatsächlich auch noch eine Bedeutung, ne?
Genau, denn im Schatten ist man sicher, da wird man nicht gesehen, da kann man sich verstecken. Und wenn man im Hellen steht, dann wird man, sollte dort eine Wache auftauchen, gefangen genommen, zu einem bestimmten Moment.
So ziemlich in jeder dieser Lichtungen, ich habe Fingerkurs gemacht. Jeder dieser Lichtungen gibt es immer eine passende Wache mit einer Nummer und auch einen Adligen. Das sind so auch wirklich die Kernmechaniken von dem Spiel. Die tauchen halt immer auf. Man könnte theoretisch auch einfach einen Wachenfigur hinstellen oder wieder wegnehmen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das ist der kontrolliert. Also einerseits ist diese ganze Area. Dieses ganze Gebiet ist kontrolliert von der Wache. Wenn da eine steht, dann steht die auf einem bestimmten Fleck und
Und das ist ziemlich deutlich, wo so ein Gebiet anfängt, aufhört, weil das halt von Schatten umgeben ist.
Oder da tauchen dann Adlige auf, die man ausrauben kann. Oder halt verschwinden auch wieder, je nach durch einen anderen Mechanismus
gespielt. Genau. Und es ist so, wer dran ist, wird hier bestimmt durch Holzscheiben. Wir packen einfach jeder unsere Holzscheibe rein von unserer Spielerfarbe in einen Beutel.
Das ist ein Backbuilder.
Ja.
Man bildet nicht wirklich den Back selber. Ja, man hat
schon so ein bisschen.
Ein bisschen, ja.
Und da kommt dann auch noch dazu eine rote Holzscheibe, die sozusagen das Böse verkörpert. Ne? Rot kennen wir ja noch aus Legenden von Andor. Das waren da auch immer die Bösen, hauptsächlich.
Genau, und wenn man eine grüne Scheibe für Robin Hood oder eine blaue Scheibe für Little John und
zieht,
so weiter,
dann sind die jeweils dran.
Dann dürfen die
ihren Zug machen.
Bewegen und eine von 3 möglichen Aktionen machen.
Genau. Und das ist entweder bekämpfen.
Wenn die auf einem Gegner stehen, wie zum Beispiel der Wache oder dem Adling, dann dürfen die versuchen, den zu überwältigen.
Ja. Oder sie dürfen erkunden, wenn sie auf einem Feld stehen mit einem Fragezeichen.
Dann wird erst im beidigen Buch, dem Abenteuerbuch, auf der entsprechenden Seite gelesen. Tatsächlich. Das ist auch, erklären wir gleich noch, wie geschickt das da gemacht wurde. Oder nochmal, um das vollständigkeitshalber, die dritte Aktion wäre tauschen. Man kann Gegenstände tauschen, wenn man denn Gegenstände findet.
Ja, und man dann beieinander steht.
Jetzt könnte man meinen, bei Andor gab es so ein kleines Tableau mit seinen Sachen und Spielfiguren drauf. Gibt's hier nicht.
Nee, gibt's überhaupt nicht. Also wir haben gar keine eigenen Heldenwerte oder so. Ne? Und der Kampfmechanismus ist ziemlich cool. Das findet nämlich auch im Beutel statt. Wir haben im Beutel...
Neben den Scheiben
lilane und weiße Würfelchen drin, kleine Holzwürfelchen.
Genau.
Und beim Kampf ziehen wir drei Würfel, bis zu drei Würfel. Und wenn wir einen weißen Würfel ziehen, haben wir den Kampf gewonnen.
Und wenn wir lila Würfel ziehen, ist das eher doof. Allerdings, alle gezogenen Würfel gehen raus aus dem Spiel. Sodass man, wenn man jetzt sagt, okay, ich versuche hier die Wache auszuschalten und dann ziehe ich drei lila Würfel, hat man zwar das nicht geschafft, aber man hat auch das Gefühl, okay, jetzt habe ich aber drei lila Würfel aus dem Beutel schon mal raus. Das
genau, ich habe die Chance erhöht für den nächsten Kampf.
Für den nächsten Versuch von irgendwas, ne?
Genau.
So kann man da auch ein bisschen taktisch vorgehen und dann ein bisschen gucken, okay, hier mache ich erst das und dann... Ja, wie kriege ich denn die Würfel da rein? Wie kommen diese Würfel da rein? Am Anfang werden die nach einem Verhältnis reingemischt und dann?
Genau. Und dann bekomme ich später immer wieder Würfel rein, wenn ich zum Beispiel weniger mich bewege. Darf ich einen weißen Würfel reinmachen?
Also quasi mich überanstrengen, genau. Genau. Nicht die lange Schablone benutze quasi. Genau. Dann darf ich einen weißen Würfel reinlegen und?
Die lila Würfel kommen rein. Ich habe später eine lila Scheibe, die noch mit reingemischt wird. Und wenn diese Scheibe kommt, bewegt sich der Guy von Gisborne, den man auch nicht treffen möchte.
Und man kriegt pro Spieler einen lila Würfel rein.
Ja. Dadurch wird natürlich auch die Chance wieder erniedrigt, die weißen Würfel zu ziehen. Aber wir haben das jetzt auch gemerkt, es ist halt natürlich trotzdem total glücksabhängig.
Einerseits ja, aber wir haben schon ein bisschen Kontrolle. Wir können halt... gucken, okay, schieße ich jetzt erstmal ein paar Mal das da, um dann auch lila Würfel rauszubekommen. Also man kann es schon ein bisschen, man hat zumindest die Illusion, dass man das ein bisschen managen kann. Ne? Man fühlt sich nicht so dem Glück hilflos ausgeliefert.
Genau. Und wir haben natürlich noch einen Zeitmechanismus drin, den braucht man ja bei den meisten kooperativen Spielen, dass man einen Zeitmechanismus hat. Wir haben hier Sanduhren, die auf das Buch des Bösen gelegt werden. Und diese Sanduhren kommen auch jeweils weg, wenn ich so eine rote Scheibe ziehe oder wenn was anderes passiert. Denn wir haben noch den Minnesänger. Den Minnesänger,
Das ist nur ein Marker.
Ja,
das ist keine Spielfigur, die rumläuft, muss man hier sagen.
Genau, das ist ein Marker. Und wer den Norden gespielt hat von Andor, der kennt diesen Minnesänger von Michael Menzel. Das ist eine Figur, die darstellt, wie die Stimmung gerade im Land ist.
Die Hoffnung.
Die Hoffnung. Und die Hoffnung sinkt immer mal wieder, gerade auch bei der roten Scheibe. Und wenn diese Hoffnung auf null gesunken ist, dann kommt eine Sanduhr mehr weg.
Und wenn keine Sanduhr mehr da liegen, dann...
haben wir das Spiel verloren.
Kommt das böse Ende.
Da kommt das böse Ende.
Dann kommt das böse Ende, ja. Ja, die Sanduhren, beziehungsweise die Minnesänger kann man aber auch wieder hochschieben, indem man halt Wachen besiegt oder Adlige ausraubt. Denn stimmt das Volk hoffnungsvoll.
Genau, denn ihr müsst ja immer überlegen, wir spielen ja auf der Seite der Unterdrückten.
Ja, stimmt.
Ne?
Die ausgestoßenen Robin Hoods.
Ja. Später kommen dann noch kleine Pappplättchen mit dazu.
Ja.
Siegel. Und diese Siegel machen auf der einen Seite den Spielaufbau variabler.
Ja.
Ne, weil dann am Anfang sozusagen einfach ein Siegel gezogen wird und auf diesem Siegel stehen auf der Rückseite drauf, welche Wachen aufgedeckt werden, welche Adligen aufgedeckt werden. Und es gibt später auch noch Kutschen, die werden dann auch noch aufgedeckt.
Fachgerecht überfallen, wie Robin Hood das so macht.
Ja.
Gut, ja, fahren Sie weiter, das ist ja nicht zum Aushalten
und
mit
das,
dem Mann.
Und das Coole ist, das passiert alles im gleichen Stoffbeutel.
Ja, das ist interessant, ne? Das
ja.
ist super.
Ich brauche eigentlich den Stoffbeutel, das Buch und dann habe ich meine Holzfiguren und das Tableau und mehr brauche ich nicht.
Das Tableau, das ist ja nur so riesig, das ist richtig
dick. Und ich habe einen dicken Haufen von allen Holzsteinen. Ich, ne, gewöhnt, wie ich das immer so mache, habe alles schön sortiert. Dann kam der Tag am Samstag und uns wurde gesagt, und jetzt schüttet ihr erstmal alle Holzkomponenten auf einen Haufen.
Ja.
Das ist für mich ganz fremd und fühlt sich für mich auch ganz komisch an, aber man, es ist wirklich schlau, das bei dem Spiel so zu machen.
Chaos.
Ja.
Schönen Gruß an die Chaosbären an dieser Stelle. Aha.
Ja, und dann gibt es später noch Sonderfähigkeiten, also irgendwann kommen für die Helden noch Sonderfähigkeiten rein. Also das Spiel entdeckt ihr mit jedem Mal immer weiter.
Ja, das ist ein großer Aspekt des Spiels, entdecken.
Genau.
Und zwar visuell entdecken.
Über das Abenteuerbuch.
Nein, über die Bilder macht man das visuell. Das Abenteuerbuch ist ja weniger visuell. Das ist ja dann textuell, wie nennt man das?
Ja.
Wortwell.
Ja, aber es ist ja beides miteinander, ne? Also ich sehe etwas auf dem Plan und dann entdecke ich es im Abenteuerbuch. Also es ist eigentlich ein interaktives Abenteuer, also Abenteuerbücher sind ja auch interaktiv, eine Mischung aus einem Abenteuerbuch, was ich spiele, und einem Spiel.
Ja, oder ein Wimmelbild, wo man drauf rumläuft.
Ja, also es ist
der Robin Hood Mythos hilft bei diesem Thema auch total, weil wir alle wissen, bei Robin Hood gibt's einen Sherwood Forest, also es gibt einen Forest, es gibt eine Bande von Ausgestoßenen, es gibt ein Schloss von dem Sheriff von Nottingham. Wir wissen, dass es irgendwie um den Prinz John geht, der den Thron stehlen will. Also wir wissen grob die Handlung, also das Setting kennen wir alle, ne? Es muss ein Dorf geben und all das findet sich auf dem Spielplan wieder. Und wir machen genau das, was man von einem Robin Hood erwartet. Wir outlawen.
Wir versuchen mit den Leuten im Dorf zu reden. Ne? Also man kann dann auch immer Entscheidungen treffen. Ne? Möchte ich jetzt lieber über die eine Sache was wissen? Möchte ich Unterstützung haben? Und je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft, umso anders geht dann auch das Abenteuer weiter. Mhm. Und so geht's die ganze Zeit. Also es kommt dann auch irgendwann die Stelle, das ist jetzt nicht so ein richtiges Legacy-Spiel, es ist ein Kampagnenspiel.
Ja.
Aber je nachdem, wie ihr euch entscheidet, werdet ihr andere Wege gehen und dadurch auch einige Sachen nicht miterleben.
Genau, also es ist schon so ein bisschen, dass die Entscheidungen wirklich was macht. Und hat man einmal irgendwas Bestimmtes entdeckt, dann bleibt das auch für den Rest der Kampagne.
Ja, also es gibt dann immer so einen Unterschied. Es gibt entweder einen Stern da drauf oder zwei Sterne. Und alles, was auf dem umgedrehten Plättchen ist mit einem Stern, drehe ich für das nächste Abenteuer wieder um. Und alles mit zwei Sternen bleibt.
Und wir haben auch Teile noch gar nicht umgedeckt, obwohl wir das Spiel durchgespielt haben. Und es gibt auch die Möglichkeit, an, glaube ich, einer Stelle sich zu entscheiden. Das sieht man auch direkt, wenn man dann den Kampagnenbaum sieht.
Aber es gibt ja noch eine andere Stelle zum Beispiel.
Ja. Es gibt mehr, aber es gibt eine große Stelle, wo man dann zwei Szenarien, entweder die zwei Szenarien oder die zwei Szenarien spielt. So viel kann man verraten. Das steht in dem Kampagnenbaum drin.
Genau.
Und das ist auch, das ist keine leichte Entscheidung, weil das ist schon so eine Gewissensentscheidung, wo man sagt, ja, es gibt nicht die eine richtige. Und man kann beide Seiten spielen und beide Seiten führen zu irgendwas. Ja. Und so sieht man auch unterschiedliche Dinge. Also, wir haben es jetzt durchgespielt. Ich würde das nochmal durchspielen.
Ja. Und man muss
das kann man auch, ne?
Ja, wenn man das nochmal durchspielt, kann man sich sozusagen für den Plus-Modus entscheiden, der ein bisschen komplexer ist, ein bisschen schwieriger ist und wo die Charaktere mehr Fleisch auf die Knochen bekommen.
Mhm.
Das können wir euch jetzt noch nicht sagen, weil das haben wir noch nicht gemacht.
Was wir interessanterweise auch nicht gemacht haben, was aber meiner Meinung nach auch total glücksabhängig ist, wir sind sehr gut durchgekommen und mussten wir haben kein Szenario verloren.
Ja.
Aber es lag teilweise auch an erheblichem Glück. Es ist manchmal zieht man aus diesem Beutel, wenn man muss, auch das Richtige raus. Und wir hatten auch Stellen, wo wir es halt nicht geschafft haben, rauszuziehen, aber trotzdem dann noch gewonnen haben. Es gibt wohl, wenn man das Szenario nicht geschafft hat, sowas Ähnliches wie in Pandemie Legacy, dass man den Monat dann nochmal spielen muss. Gibt's hier auch.
Genau, und dann bekommt man ein bisschen mehr Hilfen dabei.
Vielleicht. Weiß ich nicht.
Oh, ich habe da ein bisschen geguckt.
Ach, hast du?
Fandst du das? Ja, man kann das ja im Abenteuerbuch kann man ja immer sehen, wenn du das also auf eins spielst oder auf zwei spielst, dann.
Ich bin Martina, ich lass mich doch nicht spoilern. Ich weiß auch noch nicht, was in Gloomhaven ich habe Gloomhaven erwähnt. Was in Gloomhaven Pranken des Löwenboxen ist, aber.
Ja, das habe ich mir auch nicht angeguckt. Hier habe ich mir das extra ein bisschen angeguckt, weil ich ja wusste, dass wir die Folge noch spielen.
Okay.
Aufnehmen.
Wir spielen die Folge.
Ne? Ja. Also dementsprechend auch bei mir, muss ich sagen, ist der Wiederspielreiz sehr hoch. Ich freue mich sehr darauf, das mit den Kids nächste Woche zu spielen und wieder neu anzufangen und zu gucken, welche Entscheidungen denn die so machen.
Gut, das war so der Überblick, ne?
Ja.
Wir erleben also eine Geschichte mit relativ simplen Mechaniken und ja.
Genau. Wichtig ist, wir haben das Buch. ne? Also wirklich ein Abenteuerbuch eingebunden. Wir haben jetzt nicht mehr so dieses Kartensystem wie in Andor.
Ja, es ist gebunden. Ne?
Es ist ein gebundenes Buch. Wir haben Bändchen, die eingelegt werden, die, wo auch immer gesagt wird, ne, wenn du noch nachgucken musst, dann ist hier das goldene Bändchen oder so eingelegt. Dann haben wir diesen einen Beutel, in dem alles drin ist. Also wir haben nicht irgendwie hier einen Ablagestapel und da einen Stapel und hier einen Stapel und da noch was, wo wir rausziehen, sondern alles wird aus einem Beutel gezogen. Wir haben diesen Bewegungsmechanismus.
Und diesen, ja, diesen
ja, und
Hoffnungsherstellungs, man muss ja immer die Hoffnung oben halten, damit man nicht noch mehr verliert und gleichzeitig Aufgaben erfüllen. Wir haben sogar Nebenquests. Also es gibt Hauptquests und so Nebenquests, die man sich holen kann oder auch sein lassen kann.
Ja, da kann man immer entscheiden, ob man das jetzt schafft oder nicht und ob das was einem bringt oder nicht. Dann kann man immer
so
das
versuchen möchte, dass man es schafft. Ja.
Das kommt halt immer darauf an, wie eng das auch gerade ist. Also wir müssen jetzt auch für euch, damit ihr einfach wisst, aus welcher Erfahrung heraus wir reden. Wir haben das Einführungsszenario, also die das Einführungsabenteuer, ich will mal Legende sagen, haben wir zu zweit gespielt und haben uns dann entschieden, mit 4 Charakteren zu spielen.
Ja, dass wir 4 Figuren haben.
Ja, soweit zur Zusammenfassung.
Ich habe wohl Scarlet genommen und Robin Hood, weil du keinen Grün magst, ne?
Ja, ich spiele überhaupt nicht gerne Grün. Also für mich ist das echt schwierig, ein Spiel, wo man immer Grün spielen muss.
Was hast du denn für weitere Kritikpunkte außer Grün?
Was ich ein bisschen schwierig finde, sind die Pappplättchen. Das ist aber produktionsbedingt, denke ich. Also ihr müsst euch das ja vorstellen, wir haben ja diesen Plan. Und ich muss immer wieder Pappplättchen rausnehmen und wieder reintun.
Ja, oder rumdrehen und wieder reintun.
Oder rumdrehen und so. Und jetzt nach 9 Partien, ich bin ja jemand, der immer so darauf achtet, dass die Spiele total gut aussehen und alle Karten sleeved und so weiter. Das habe ich hier nicht. Also da habe ich gar nicht die Chance zu. Also die sitzen fest.
Was auch gut ist.
Was auch gut ist, weil die sollen ja nicht rausfallen, wenn man das Spielbrett umdreht.
Die fallen jetzt auch noch nicht raus?
Die fallen immer noch nicht raus.
Ich denke, das werden sie auch nicht.
Nee, aber die haben halt so kleine Nasen so an den Seiten, wo man die so rauszieht.
Man kann das auch gar nicht verhindern, dass wenn man da reingreift und dann mit den Fingernägeln das dann rausholt, dann kriegt das Ecken und es sieht dann bespielt aus. Ne?
Genau. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, das Spielbrett sieht schlimm aus, aber man sieht jetzt nach 9 Partien schon deutlich, dass es gespielt wurde. Und es ist ein Spiel, was ich nicht jedem ausleihen würde. Sagen wir mal so. Also ich würde jetzt genau darauf achten, wem ich das gebe, von denen ich weiß, wie sie mit sowas umgehen. Also das ist für mich ein Punkt, der fühlt sich so... Aber ich erkenne, dass es wichtig ist, dass die so fest sitzen.
Das war, glaube ich, auch eine große Herausforderung, ne?
Ja.
Das ist dein einziger Kritikpunkt?
So mein größter im Moment, ja.
Okay. Was hat dir gefallen?
Mir gefällt vor allen Dingen die Geschichte und mir gefällt der simple Mechanismus, der aber das Spiel nicht langweilig macht. Also es ist so, dass ich habe einen Mechanismus, der immer wieder zum Tragen kommt mit ziehe 3 Würfel und du gewinnst, wenn ich entweder einen weißen Würfel ziehe oder 2 oder 3.
Ja.
Und dann habe ich halt ein paar Sonderfähigkeiten, dass ich vielleicht mal 4 Würfel ziehen kann oder mal 5 Würfel ziehen kann oder so. Aber im Endeffekt bleibt dieser Mechanismus das ganze Spiel gleich, egal für welche Art der Probe, nenne ich es jetzt mal, ich den Mechanismus benutzen kann. Das heißt, ich kann das ganze Spiel und je länger ich das Spiel spiele in den Abenteuern, umso eher kriege ich das ja auch hin, meinen Beutel so ein bisschen zu managen. Also wie kriege ich jetzt mehr weiße Würfel rein, wie kriege ich vielleicht die lilanen raus, wann mache ich was, wann setze ich Sonderzüge ein und so weiter. Das finde ich schon, das ist sehr simpel, aber es fühlt sich nicht langweilig an. Also es fühlt sich nicht so an, ich spiele das einfach runter und ich habe keine spannenden Momente oder sowas. Sondern es macht wirklich Spaß, es zu spielen, obwohl es so einfach ist.
Also ich muss ja sagen, wenn der Herr Menzel gesagt hat, mich haben diese Felder auf dem Andor-Spielplan gestört und ich wollte was Freieres haben und wollte etwas haben, wo ich ohne diese ganzen Hexfelder rumgehen muss. Und dann muss man sich fragen, hat er das erreicht mit diesem Spiel? Und da würde ich sagen, fast. Er hat zwar jetzt keine Felder mehr durch dieses Bewegungssystem aus dem Tabletop, Aber durch diese ganzen Adventskalender-Plättchen, die man jetzt so rausdrehen muss, hat man ja schon so eine gewisse Struktur da drin, so irgendwie hier immer diese Felder, ne? Ist jetzt schon nicht ganz so frei von Rastern und Gittern.
Ja, weil ich Felder erreichen will, meinst du?
Ja, nee, diese Aufklapp-Ausschachtung, ja, ja, ne? Du musst ja da auch irgendwie hingehen, ne? Ja. Und dann hast du, zwar jetzt keine überall Hexfelder-Grid mehr oder andere Felder, sondern du hast jetzt dafür aber diese Linien von den Feldern, wo du hingehen kannst, ne? Also es ist schon, die sieht man ja. Ne? Und wenn das heißt, ich wollte das so haben, dass ich das so habe, dass ich da halt keine Felder mehr habe, dass ich die Illustrationen genießen kann und das Bild entdecken kann.
Ach so, das meinst du.
Ja, dann habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob er das so erreicht hat, oder? Weil die Ecken sind ja da. Und wenn ich das so raus, diese Plättchen rausbreche und rumdrehe.
Ja, die passen manchmal nicht ganz.
Ne? Dann hat man ja schon diese Ecken und diese aus.
Diesen Versatz, ne?
Ja, den Versatz auch nicht, aber auch diese Abnutzung halt, ne? Die ist ja dann da und das stört ja dann auch schon wieder ein bisschen den Fluss. Also, aber dafür, was die versucht haben in dem Spiel, das muss man den ganz, ganz hoch anrechnen, ist das ziemlich gut gelungen. Auch wenn sich jetzt nach dem 9. Mal spielen unsere Bodenpläne auch so ein bisschen wellen, ne?
Das ist ja, aber das war am Anfang auch schon ein bisschen gewellt. Also ich glaube, es ist einfach durch diese Puzzleteile, weil du die halt nicht so plan hast. Also ich glaube, das ist auch produktionsbedingt.
Ja, klar.
Und für alle, die jetzt so sagen, der Preis ist unheimlich hoch, also das muss man schon sagen, für ein Familienspiel sind 50 Euro eine Ansage. Es ist natürlich allein durch diesen Druck des Spielbretts. Mhm. Alleine, wenn ihr euch überlegt, was das bedeutet, dass man das so druckt, das ist ja auch ein, die müssen ja übereinander sein, diese Pläne, ne? Und dann ausgestanzt und so weiter. Ich glaube schon allein das, plus das Hardcover-Buch.
Das ist
und natürlich,
sieht super edel
es
aus.
Es ist alles nur Holz.
Es hat zwei Bändchen. und wir haben die Holzfiguren, die sind sehr filigran so geätzt oder gestanzt oder ich glaube, das kann man, keine Ahnung, wie man das macht mit der Technik. Das habe ich.
Lasercut sehr wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, das ist also schon sehr, sehr hochwertig, ne? Und es bricht trotzdem nicht ab. Selbst das Schwert von Guy von Gisborne, was nach oben steht, ist nach hinten raus so breit, dass man das nicht abbrechen kann. Ich habe es versucht. Also so ganz leicht. Ja, ich habe so.
Na toll. Nein, den lasse ich auch nicht mehr allein mit meinen Spielen.
Ja, also von der Produktion her, was die versucht haben, ist der Preis gerechtfertigt. Von der Qualität her, ja. Die Sache ist die, für wen ist das Spiel was? Wenn ich sage, es ist für den Andor-Vielspieler, dann muss man sagen, es ist zu leicht. Es ist zu simpel. Es ist kein Andor. Kommt nicht an die Komplexität eines Andors ran. Es kommt nicht an die Puzzledichte eines Andors ran. Es kommt nicht an
das mathematische Durchdenken eines Andors ran.
Genau. Und was für mich ein großer Vorteil, Pluspunkt ist, ne? Ich bin ja nicht der größte Andor-Fan mit dieser Durchrechenbarkeit und dann noch diese beim Drachenendkampf trotzdem noch dieser ewige Glücksfaktor, den man nur durch Glück gewinnen kann. Hier ist auch Glück drin, aber die ganze Zielsetzung ist geringer.
Ja.
Und ich finde das, mir hat es nicht gefehlt, dass hier die Figuren dass ich ja als Abenteuerspieler kein eigenes Tableau für meinen Robin, für meine Maid Marian habe.
Ja, dadurch konnten wir auch ganz locker zu zweit vier Charaktere spielen.
Genau, das ist ganz gut. Wenn man Dinge aus diesem Beutel rauszieht, zieht man manchmal statt den Holzscheiben auch mal ein Siegel raus, wo man ein Siegel gar nicht haben will, weil die sich ganz fast, wenn man nicht auch was ähnlich anfühlen. Das ist natürlich nicht wirklich ein Problem, denn die Genialität dieses Beutels, was sich für mich total cool anfühlt. Ich habe wirklich einen Beutel, wo ich alles drei drin habe. Das finde ich total super und innovativ auch.
Ja.
Also die Mechanik ist mehr oder weniger, kennt man aus anderen Spielen, Würfel rausziehen. Aber einfach dieses, ich kann das ein bisschen beeinflussen. Ich teile mir mit der ganzen Gruppe diesen Beutel. Und dieser Beutel ist gefüllt mit drei verschiedenen Sachen, die ich zu unterschiedlichen Zwecken auch brauche. Ne? Und es ist alles in einem Beutel, finde ich eigentlich eine super Lösung.
Ist total aufgeräumt.
Genau.
Und wir müssen ja immer dazu sagen, wir sind jetzt ja genau die Vielspieler, die gerne komplex spielen und so weiter. Es hat ja total viel Spaß gemacht. Also das muss man einfach sagen. Das ist für mich ein Spiel, wo ich es einfach genieße, die Geschichte zu erleben. Und das ist für mich auch ein großer Pluspunkt des Spiels. Also ich bin nicht die ganze Zeit am Durchrechnen und am Gucken oder, ne? Also wenn einfach Leute sagen, mir ist die Geschichte so wichtig. Mhm. Hier kann ich super schön die Geschichte erleben und habe aber auch nicht das Gefühl, das ist mir jetzt zu wenig Spiel oder ich habe zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten oder so. Es ist seicht, aber schön.
Aber es ist zielgruppenrelevant. Du hast, wenn du sagst, ich möchte gerne ein Abenteuerspiel haben, was ich auf Familienspielniveau bringe, dann ist das per se erstmal schwierig. Andor ist ja irgendwie, hat das versucht, ist dann irgendwie in den Kennerspielbereich gelandet. hier, ich meine, wir haben das Problem des Alpha-Spielers. Wenn du einen Alpha-Spieler am Tisch hast und der wird dann alles für alle machen und da gibt's auch keine Kompensation, nein, aber es gibt keine verdeckten Informationen. Oh, Spoiler. Es gibt fast keine verdeckten Informationen, ja, die sich Spieler untereinander teilen, aber...
Das stimmt, das Spiel könnte das Alpha-Spieler-Problem haben. Ja. Ne? Also ganz klar. Aber das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn du es mit der Familie spielst, wie wir gerade gesagt haben. Das kann man auch, finde ich, mit dem 6-jährigen, 7-jährigen spielen, der darauf Lust hat. Denn pro Abenteuer braucht er ja ungefähr nur eine Stunde.
Ja.
Auch ein großer Vorteil, finde ich, des Spiels.
Oder auch, ne?
Ein Nachteil, weil es einfach zu kurz ist. Also manche fühlen sich dann schon, oh, ja, ist jetzt schon vorbei an.
Für den Preis dann zu sagen, okay, ich habe nur diese paar Szenarien, die ich ein-, zweimal wieder spielen kann. Da werden einige am Jammern sein, aber andererseits, es ist halt auch was für, ja, man kann es schon... Ne. Was ich noch hervorragend finde, ist, dass du diesen wirklich ein bisschen 80er-Jahre-Ethno-Robin eingefangen hast. Wir haben hier keine Dämonen. Noch nicht. Vielleicht kommt mal eine Erweiterung.
Okay. Ich bin
mal für eine Erweiterung mit Hexen, Dämonen und so weiter, aber ja gut, Familienspielbereich. Wir haben diesen, den Hüter aus dem Wald. Das ist eine gehörnte Figur. Das ist eigentlich fast die Figur aus den 84er-Serie, der Hearn the Hunter. Also es ist sehr daran, dass wir diesen alten Weisen aus dem Wald haben. Mit dem könnte man in zukünftigen Erweiterungen noch was machen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Aber du kannst ja sehr wahrscheinlich selber machen, denn was wir ja von Andor kennen, ist, dass es relativ viele Fanlegenden gab und es gab ja sogar einen Legendenmacher, mit dem man das machen konnte und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch kommen wird, dass man sozusagen seine eigenen Sachen machen kann und rein theoretisch könnte man ja einfach alle Plättchen austauschen oder ein paar Plättchen austauschen.
Man könnte Erweiterungen machen mit einem neuen Buch, dann könnte man theoretisch, genau, alles neu machen, ganz neue Geschichten, ja, machen. Man könnte neue Plättchen irgendwo hinzufügen, klar.
Ja, weil wir waren ja auch manchmal überrascht, müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn wir irgendwo dann, die haben dann die Mechanik so genutzt, dass wenn man ein Plättchen ganz wegnimmt, dass man dann darunter sozusagen eine neue Abteilung des Spielplans oder so hatte. Ne? Einen neuen Ort oder irgendwas, wo man neu hingehen konnte oder so. Ja. Das fand ich auch schon spannend gemacht.
Ja, man könnte ja theoretisch auch das innere, ja, Gebäude in extra Plättchen darstellen. Habe ich hier jetzt nicht gesehen, aber vielleicht haben wir das auch über nicht gespielt.
Ja.
Aber da gibt's unendlich, also es ist eine sehr offene Welt und selbst man kann einfach ein paar neue Texte schreiben statt dem Buch und dann hat man schon ein ganz, ganz neue Abenteuer. Die Mechanik gibt das durchaus her. Und das finde ich auch besonders, das war auch das Schöne für mich an Siedler von Catan von 95, wo es ganz viel offene Arbeit gab und man hat ganz viele Sachen, die von Spielern kamen, auch beim Kartenspiel damals. Das war eine riesige Sache, dass man da so viele Fan-Sachen gehabt hat. Und das war bei Andor, ja, eigentlich das zweite Spiel, was mir so einfällt, wo das auch passiert ist. Und das hier, dieses einfache System nochmal zu bringen, fände ich total super.
Also ja, die eigene Seite ist schon vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch so losgehen
wird. Ansonsten habe ich sogar noch das Gefühl eines... ja, eines sehr seichten, es gibt so eine Computerspielreihe, kennst du nicht, aber die heißt Commandos, da gab es auch noch so eine Western-Ableger namens Desperados und es gab einen Robin Hood-Ableger davon und das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, du hast deine Merry Men, fühlt sich ein bisschen mehr Open World an als alle möglichen anderen Spiele und all das ist für mich eine ganz grandiose Leistung, dass ich dieses Abenteuer-Open-World-Feeling runterbreche auf
ein Familienspiel.
Auf dem Familienspielbereich. Also das finde ich wirklich ganz erstaunlich, dass das hier wirklich klappt. Und ja, dann habe ich halt lieber eine kürzere Kampagne, aber dafür eine gute, intensive Kampagne. Und das bietet das hier und das ist unglaublich, dass das damit erreicht wurde. Ja, die Qualität der Komponenten lässt sich drüber streiten und ja, aber anders kann man es nicht wirklich machen. Und die Faszination von all diesen Systemen kombiniert mit der Robin Hood-Geschichte,
dem Abenteuerbuch, dem Plättchen umdrehen, dem Tabletop-Bewegungsmechanismus und dem Backbuilding.
Ist eine ziemlich runde Sache, wo ich sagen würde, ja, durchaus. Also ich meine, dieses Tabletop, was mich am meisten am Tabletop gestört hat, ist, wenn man gegeneinander gespielt hat, dass es dann so Leute gibt, die dann sagen, ja, da fehlen ja aber 2 Zentimeter hier. Das ist hier nicht so wichtig, weil wir spielen kooperativ und dann, mein Gott, dann ist es halt ein Millimeter.
Ja, oder man hilft auch mal.
Man sagt, dann stell den halt quer, das darf man ja auch, und dann macht man das so und so. Und hier kann man, steht auch nicht drin, dass ich nicht vorher abmessen darf, wenn ich irgendwie einen Pfeil schieße. Insofern,
und ich kann das Spiel sogar leichter machen und,
also ich habe so viele Warhammer-Turnierspieler gesehen, wo sich erwachsene Männer wegen 2 Millimeter gestritten haben. Das ist ja hier nicht der Fall, weil es halt kooperativ ist.
Genau. Und ich kann das Spiel leichter machen, wenn ich möchte, indem ich noch eine graue Scheibe reinmache. Eine graue Scheibe sind später Scheiben, die reinkommen. Da kann man einfach entscheiden, wer den Zug macht.
Warum keine App? Ist keine App dabei. Könnte man das mit einer App machen? Würde da das Feeling verloren gehen? Ich sage ja. Ich bin sowieso kein Freund von Apps, wo es unnötig ist. Und in dem Fall finde ich, das funktioniert super ohne App. Und das Buch,
ich finde dieses Buch einfach so schön. Und Robin Hood ist für mich auch ein bibliophiles Thema. Also es geht ja um alte Legenden.
Ja.
Und es ist jetzt kein billiges, kopiertes Heft, was da drin liegt, sondern es ist ein tolles Buch.
Und hinten drauf, nicht zu vergessen, ist die große Hilfe, wo denn welche Zahlen zu finden sind. Ein großes Thema bei Michael Wenzel.
Ja, das ist dann doch noch ein Kritikpunkt, auf den ich zu sprechen kommen muss. Denn wie schon bei Legenden von Andor sind hier auch die Zahlen teilweise ein bisschen wild durcheinander gemischt. Also man sucht schon mal länger, denn auf dem Plan sind nur die Zahlen der Adligen und der Wächter. Wenn man jetzt aber das Plättchen mit den Kräutern sucht, dann sucht man halt trotzdem irgendwie.
Ja, dann nach 9 Spielen haben wir jetzt ungefähr drauf, wo was ist.
Ja.
Also. Und es hat die beste Einbindung von Buchbändchen überhaupt. Die werden hier so innovativ genutzt wie in keinem anderen Spiel. Das hat sie auf jeden Fall verdient.
Und das muss man halt auch sagen, gut für ein Familienspiel. Es nimmt den Spieler komplett an die Hand. Also
die Losspielanleitung,
ich habe zuerst wieder, wie bei Andor auch, ein Blatt in Kosmos-Schachtelgröße. Was mir die komplette erste, ich will schon wieder Legende sagen, was mir das erste Abenteuer erklärt,
ja,
wie ich spiele, wie ich es aufbaue, was ich mache.
Und dann geht's los.
Und dann geht's los.
Und
also
geht's
auch hier.
Noch viel leichter als bei Andor. Ich kann mich erinnern an Andor, als ich das erste Mal vor mir liegen hatte und das versucht habe loszuspielen. Das war nicht so gut. Nicht so gut wie das hier jedenfalls. Also selbst mit der tollen Losspielanleitung. Ja.
Und auch während des ganzen anderen Spiels nimmt dich das die ganze Zeit in die Hand. Im Buch, wenn du die Seite durchglitzt, steht immer, liest die nächste Seite, jetzt zieh eine Scheibe aus dem Beutel. Bis man das gewöhnt ist. Ich glaube, ab dem vierten Abenteuer steht das nicht mehr extra dabei. Dann immer, hier machst du das rote Bändchen rein, da machst du das goldene Bändchen rein. Wenn du nochmal weiterlesen willst, guckst du da. Es ist wirklich sehr gut aufgebaut.
Ja, und wenn du wirklich, man muss auch mal ganz klar sagen, es ist nicht für jeden was. Wenn du wirklich was auf anderem Niveau erwartest, wirst du enttäuscht werden. Du wirst enttäuscht werden, wenn du eine super lange Kampagne erwartest. Du wirst enttäuscht werden, wenn du viel Management von deinem Charakter erwarten willst. Also es gibt Spezialsachen, die nur diverse Charaktere können.
Das hier ist kein Gloomhaven.
Ja, es ist kein. Es gibt diverse Spezialfähigkeiten, die ins Spiel kommen. Und es gibt auch Gegenstände, die ich hier übrigens besser eingebunden finde als bei Andor. Ich mochte Andor. Oh, da kommt eine Bedrohungskarte. Du kannst jetzt dein Schild einsetzen. Hallo? Bing? Nein, das macht keinen Sinn. Also, na gut. Nur eines der Probleme von Andor. Aber für mich.
Aber wir können hier ja nochmal eine Folge darüber machen.
Nee, brauche ich nicht mehr. Andor ist durch. Ich habe alles gesagt zu Andor. Aber Robin Hood, ist das gut oder kann das weg? Für mich kann das tatsächlich bleiben. Ich finde das als Familienspiel ziemlich gut. Und das Beutel rausziehen, Mechanik macht Spaß.
Also ich muss auch sagen, bei mir bleibt es auch. Ich finde es richtig gut als Familienspiel. Und das, obwohl ich ja sehr gerne sehr komplex spiele. Ich liebe das Rechnen bei Andor.
Du bist ja auch verrückt.
Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Andor gewünscht, aber Robin Hood macht einfach total Spaß im Spielen. Ich meine, allein wenn ihr euch überlegt, dass wir jetzt ein Wochenende lang, die Kampagne durchgespielt haben.
Ja.
Das hat Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass man, jetzt müssen wir die auch noch spielen. Weil wir hätten die Folge auch so aufgenommen. Aber im Endeffekt haben wir dann gesagt, wir spielen die jetzt durch.
Ja, dann können wir euch nochmal hier direkt sagen, wie wir das finden und für wen das was ist. Familie.
Genau, Familie. Ich freue mich darauf, das mit den Kindern zu spielen. Dann werdet ihr das nochmal hören in unseren Was haben wir gespielt Folgen, wie das dann funktioniert. Ansonsten, ihr müsst euch euer eigenes Bild einfach schaffen. Guckt euch noch was anderes an, zum Beispiel, oder
Nein, ihr habt alles von uns erfahren. Ihr braucht nichts anderes mehr. Ihr wisst jetzt, was ihr davon halten sollt. Ihr könnt doch nicht andere Leute empfehlen. Na gut. Genau. Ich gebe ja zu, das Visuelle kommt in einem Podcast eher nicht so gut rüber, aber.
Ne? Ja. Also das ist einfach, wenn ihr euch noch vorstellen möchtet, wie der Plan oder so zum Beispiel aussieht.
Schön.
Ansonsten freut euch auf Mitte März, da kommt das Spiel raus, wenn es euch interessiert. Ich find's für Familien gerade wirklich sehr gut gelungen. Ihr könnt es schön zusammenspielen, es ist in der Zeit gerade auch gut.
Und so viele kooperative Familienspiele,
gibt es
die
eine
Geschichte erzählen, sind halt nicht so, ja. Also wir sind wirklich selten.
Ja, und ich meine, wir haben Herr der Träume empfohlen.
Das ist viel komplexer Herr der Träume als das hier.
Genau. Und Robin Hood ist wirklich was ich auch wenig Spielern zutrauen würde, alleine zu spielen.
Ja.
Gut.
Die mit Spielmaterial umgehen können.
Ja, also es ist halt einfach so, da muss man ein bisschen gucken.
Ja, also für den Sammler, der sollte das lieber ungeöffnet lassen.
Das stimmt. Das ist ein Spiel, bei dem man es, glaube ich, nicht vermeiden kann, dass es gespielt aussieht danach.
Ja, in diesem Sinne.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Wenn wir wieder die Frage stellen.
Ist das gut?
Oder kann das weg?
Tschüss.
Tschüss.